Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Und hier ist jetzt Sandra Pfister. Guten Tag. Sie haben es gerade gehört bei Silvia Engels. Das Rennen in den Swing States, das ist extrem eng. Es kann auch keiner feiern, die Republikaner noch nicht, die Demokraten auch noch nicht. Diese Hängepartie, die ist auch für deutsche Konzerne nicht komfortabel, weil die USA immer noch ihr wichtigster Abnehmermarkt sind. Und so ging es heute bei einer Konferenz der Industrie mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier mal nicht nur um Corona, sondern auch um die USA. Theo Gers berichtet.
Alexander Graf Lambsdorff, FDP, brachte es schon am Morgen in der ARD auf den Punkt, auch wenn da, wie den ganzen Tag über, die Stimmen in den USA noch nicht ausgezählt waren.
Wenn wir noch mal 4 Jahre Trump kriegen, bei der Klimapolitik wird es schwierig, es wird auch bei der Handelspolitik schwierig. Deutschland ist eine Exportnation und deswegen glaube ich, dass das eine schwere Belastung für uns werden würde.
In schwerem Fahrwasser waren die Wirtschaftsbeziehungen tatsächlich in den letzten 4 Jahren. Das erklärt die Sorge, wonach ein Donald Trump, sollte er im Weißen Haus bleiben, noch härter, noch fordernder, noch kompromissloser auftreten könnte. Und das vor allem gegenüber Deutschland, das so viele Angriffsflächen bietet. Die USA sind seit Jahren der wichtigste Exportmarkt für die deutschen Unternehmen. Sie haben im letzten Jahr für knapp 119 Milliarden Euro Waren zwischen Alaska und Florida abgesetzt. Abzüglich der Importe blieb ein deutscher Überschuss von mehr als 47 Milliarden Euro. So groß ist spiegelbildlich das Defizit aus amerikanischer Sicht. Und vor allem Donald Trump hat in den letzten 4 Jahren wiederholt klargemacht, das müsse sich ändern. So hat es auch Wirtschaftsminister Altmaier erlebt. Die Fäden zu seinen direkten Gesprächspartnern ließ er auch unter Trump nie abreißen. Aber entschieden wurde immer eine Etage höher, eben im Weißen Haus. Und da hat vor allem die EU und der frühere Kommissionspräsident Juncker einiges erreicht.
Wir haben erreichen können, dass diese Konflikte nicht eskaliert sind. Und das ist mein Ziel auch für die Zukunft, egal wer diese Wahl gewinnt.
Und solange das nicht klar ist, hält sich auch BDI-Präsident Dieter Kempf zurück. Erstmal die Stimmen auszählen, lautet sein Rat, aber danach sollte es bitte auch schnell Gewissheit über den Wahlsieger geben.
Wir teilen die gleichen Werte und Sie wissen, dass dies nicht bei allen der wichtigen Exportmärkte aus Sicht der deutschen, der europäischen Industrie gegeben ist. Das heißt, wir wünschen uns möglichst bald Sicherheit und auf Basis dieser dann gewonnenen Sicherheit einen Neustart in unseren Beziehungen.
Doch ein Zurück auf Null, ein Zurück in ruhigeres Fahrwasser wird es kaum geben, fürchtet Kempf, ebenso wie Wirtschaftsminister Altmaier. Denn wer in den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen nur das Schreckgespenst Trump an die Wand malt, greift zu kurz. Streit über von der WTO genehmigte US-Strafzölle, die die Amerikaner auf europäische Produkte erheben, wegen unerlaubter Subventionen für Airbus, und umgekehrt Strafzölle, die die EU auf US-Produkte erheben darf, wegen vergleichbarer amerikanischer Subventionen für Boeing, gab es auch schon vor Trump. Wieder anders liegen die Dinge bei anderen großen Streitthemen, den US-Sanktionen gegen Russland und den Iran, deren Einhaltung die USA in exterritorialer Weise auch von deutschen Firmen verlangen und durchsetzen. Und dann gibt es Nord Stream 2. Hier, so Peter Altmaier, sei Trump eigentlich nur das Sprachrohr für den Ärger, den die Ostsee-Pipeline und die Gasgeschäfte mit Russland im US-Kongress hervorrufen, und zwar parteiübergreifend.
Es werden im Übrigen nicht alle Probleme mit einer neuen US-Administration gelöst, also Sanktionierung zum Beispiel von Nord Stream 2. Und deshalb wird sich die Frage der Wahrnehmung europäischer Interessen in den nächsten 4 Jahren stellen, egal wer zu dem Zeitpunkt dann Präsident sein wird.
Übersetzt heißt das mehr EU und nicht weniger.
Theo Gers war das. Immobilienfirmen können eine Menge Geld damit verdienen, wenn sie Folgendes machen. Sie kaufen ein komplettes Mietshaus. Dann versuchen sie, die Mieter loszuwerden. Anschließend sanieren sie alle Wohnungen. Und danach können sie die dann einzeln wieder verkaufen, viel teurer als vorher. Damit stehen noch weniger Mietwohnungen zur Verfügung. Deshalb will die Bundesregierung Mieter stärker schützen. Es soll schwerer werden, Mietwohnungen in Eigentum umzuwandeln. Das hat sie heute im Kabinett beschlossen. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion findet das gut.
Wir erleben ja, dass Investoren ganze Mietblöcke kaufen, umwandeln und die Mieterinnen und Mieter, die drin wohnen, verdrängen und am Ende dann für viel Geld wieder weiterverkaufen. Das wird in Zukunft sehr schwer.
So Sören Barthol, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Konkret sieht der Entwurf vor, dass in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt eine Genehmigung der Behörden nötig ist. In welchem Gebiet konkret ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt, legen die Länder fest. Das kann dann der Fall sein, wenn die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt oder wenn Neubauten nicht ausreichen, um den steigenden Bedarf an Wohnungen zu decken. Es gibt aber kein Gesetz ohne Ausnahmen. Auch hier sind welche vorgesehen. Behörden müssen einer Umwandlung zustimmen, wenn es sich beim Grundstück zum Beispiel um einen Nachlass handelt oder wenn eine Eigentümerin es zur eigenen Nutzung an Angehörige verkaufen möchte oder wenn mindestens an 2/3 der Mieterinnen und Mieter die Wohnungen verkauft werden. Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, kritisiert diese Ausnahmeregel.
Das bedeutet aus unserer Sicht, dass es nicht reglementiert ist. Es bedarf lediglich der Absicht und da diese Absicht nur für 2/3 der Wohnungen gilt, dass er 1/3 frei verkaufen kann.
Es war vor allem die SPD, die auf höhere Hürden gedrängt hatte, wohl mit Erfolg. Bundesbauminister Horst Seehofer hat die schärferen Regeln nun doch im aktuellen Entwurf mit berücksichtigt, nachdem es vorher so aussah, als seien sie vom Tisch. Für Rainer Wild vom Berliner Mieterverein sind die Regeln aber nicht streng genug.
Wir gehen also davon aus, dass hier zwar ein Etikett geschaffen wird, ja, wir schränken die Umwandlung von Miete in Eigentumswohnung ein. In der Praxis wird es aber wieder massiv unterlaufen werden. Der Verdrängungsdruck wird leider nicht so reduziert werden, wie das noch über den Wohngipfel 2018 versprochen wurde.
Den Mieterverbänden geht das Gesetz nicht weit genug. Der Eigentümerverband Haus und Grund sieht hingegen die Rechte von Eigentümerinnen und Eigentümern beschnitten. Der rechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Jan-Marco Lutschak spricht bei der Genehmigungspflicht von einem Umwandlungsverbot, das nicht dazu beitrage, mehr Menschen die eigene Wohnung zu ermöglichen. Dabei geht es in dem Gesetz nicht nur darum, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu erschweren, auch Bauland soll einfacher bereitgestellt werden, damit Kommunen preisgünstige Wohnungen schaffen können. Sören Barthol von der SPD.
Wir erleben ja in allen Städten, das ist ja nicht nur Berlin oder München oder Hamburg, gucken sich die Unistädte an. Es gibt einfach Menschen, die lassen ihre Grundstücke liegen, um damit zu spekulieren. Und genau dieser Spekulation wollen wir mehr Herr werden, die wollen wir in den Griff bekommen. Da wollen wir den Kommunen Instrumente geben, diese Spekulation zu unterbinden.
Konkret werden Vorkaufsrechte für Grundstücke erweitert. Städte sollen Grundstücke einfacher erwerben können, damit darauf bezahlbare Wohnungen entstehen können. Städte können zukünftig Bauherren Vorgaben machen, damit sie günstige Mietwohnungen bauen.
Das Gesetz muss erst noch durch den Bundestag. Panayotis Gavrilis hat berichtet. Wohnen müssen die Leute immer. Kein Wunder, dass die Geschäfte bei Vonovia, dem größten Wohnungskonzern in Deutschland, unverändert gut laufen. Aber auch bei Vonovia steigen die Mieten nicht mehr ganz so stark. Das liegt auch an der Mietpreisbremse. Berlin hat die Mieten im Februar sogar für 5 Jahre komplett eingefroren. Es darf keine Mieterhöhungen geben. Und ab Ende November sollen überhöhte Mieten sogar sinken. Doch was gut gemeint war, das könnte anders enden. Schon jetzt zeigt sich, dass das Angebot an freien Mietwohnungen zurückgeht. Sina Fröndrich hat nachrecherchiert.
Einige Haushalte in Berlin haben in den vergangenen Tagen Post erhalten, in der eine Mietsenkung angekündigt wird. Nach Schätzungen sind es 340.000 Wohnungen. Liegt die Miete 20% über einer bestimmten Obergrenze, muss gesenkt werden, so schreibt es der Mietendeckel vor. Dem folgen etwa die börsennotierten Konzerne Deutsche Wohnen und Vonovia. Sie senken die Mieten jeweils für 1/3 ihrer Wohnungen in Berlin. Deutsche Wohnen rechnet dadurch allein in diesem Jahr mit 9 Millionen Euro weniger Einnahmen. Bei Vonovia wird der Rückgang auf 10 Millionen Euro pro Jahr beziffert. Größter Vermieter in Berlin ist das Land selbst mit mehreren landeseigenen Wohnungsbauunternehmen. Diese senken die Mieten im Durchschnitt für jede 10. Wohnung. Wer bislang keine Post bekommen hat, sich aber sicher ist, dass eine Mietsenkung erfolgen müsste, dem empfiehlt Rainer Wild vom Berliner Mieterverein.
Ja, also wer auf Nummer sicher gehen will, der wird als erstes sich an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wenden, denn die haben eine extra Abteilung dafür eingerichtet, für den Fall, dass der Vermieter sich weigert, diese Senkung vorzunehmen. Dann wird die Senkung per Verwaltungsakt festgesetzt.
Allerdings, ob die Senkung dauerhaft sein wird, das entscheidet sich erst im kommenden Jahr, wenn das Bundesverfassungsgericht über den Mietendeckel urteilt. Bis dahin gilt, die Mieten in Berlin sinken erst einmal. Der Eigentümerverband Haus und Grund spricht von einer Belastung für kleine private Vermieterinnen und Vermieter. Und auch für Wohnungssuchende hat der Deckel teils negative Effekte. Eine Auswertung des Immobilienportals Immobilien-Scout24 hat ergeben, das Gesamtangebot an Mietwohnungen hat sich deutlich verringert, seit September 2019 um gut 40%. Und das habe nicht nur etwas mit der Corona-Pandemie zu tun, sagt Immobilienökonom Michael Vogtländer vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Die Vermieter sind nicht mehr wirklich bereit, zu den Konditionen zu vermieten. Sie überlegen zum Beispiel auch mehr zu verkaufen. Das ist nämlich auch beobachtbar auf den Immobilienportal, dass die Angebote im Verkaufsmarkt, im Eigentumsmarkt deutlich gestiegen sind, entgegen dem allgemeinen Trend. Also das heißt, Vermieter versuchen zu verkaufen oder sie halten die Wohnung zum Beispiel frei für Familienangehörige, für Freunde. Das heißt, der Markt wird insgesamt kleiner und der Zugang zum Mietwohnungsmarkt wird gerade für sozial schwächere Haushalte schwieriger.
Auch beim Berliner Mieterverein ist von einem immensen Einbruch beim Mietwohnungsangebot die Rede. Rainer Wild nennt noch weitere Gründe dafür. Zum einen werden Wohnungen seltener aufgegeben, weil man nicht absehen könne, wie viel man für eine neue Wohnung tatsächlich zahlen müsse. Denn inzwischen werden zwei Mieten vereinbart. Für den Fall, dass der Mietendeckel verfassungswidrig ist, wird eine höhere Miete festgehalten. Ein weiterer Grund für das knappe Angebot: die hohe Sicherheit in den bestehenden Mietverhältnissen.
Einfach deswegen, weil wir mit dem Mietendeckel einen Schutz vor Mieterhöhung haben. Das heißt, die Fluktuation ausziehender Mieter einfach sehr gering ist. Modernisierungsbedingte Mietsteigerungen, die häufig zu einem Verlassen der Wohnung geführt haben, sind im Moment nicht mehr anzutreffen.
Es verschiebt sich also schon jetzt einiges auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Wohnungen werden eher verkauft als vermietet und es wird weniger Wohnraum frei.
So viel zum Mietendeckel in Berlin. Und jetzt reden wir doch noch über Corona. Heute sind die Finanzminister der EU zusammengekommen. Sie wollten eigentlich darüber reden, wie sie digitale Plattformen wie Airbnb dazu kriegen können, dass sie das, was ihre Vermieter verdienen, direkt an die Finanzämter melden. Tatsächlich haben sich die Finanzminister eher Gedanken darum gemacht, wie sehr Corona ihre Haushalte strapazieren wird und auch die Banken. Peter Kapern aus Brüssel.
Wie stark wird die zweite Pandemiewelle die EU-Wirtschaft beeinträchtigen? Das lässt sich möglicherweise aus den Zahlen herauslesen, die die Kommission morgen präsentiert. Die Herbstprognose steht an. Doch so viel ließ EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis schon heute durchblicken.
One can say that we expect a slower recovery than previously thought.
Die Erholung der Wirtschaft werde langsamer verlaufen als ursprünglich angenommen, so Dombrovskis. Umso wichtiger, so die Botschaft von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, sei es, dass die Gelder aus dem 750 Milliarden schweren EU-Wiederaufbaufonds so schnell wie möglich an die Mitgliedsländer fließen können. Doch dazu müssten erst einmal die Verhandlungen zwischen dem Rat, der Kommission und dem Europaparlament über das 7-Jahres-Budget der EU, das weitere 1,1 Billionen umfasst, abgeschlossen werden. Im Tagesrhythmus drängt Scholz die Europaabgeordneten, den Vorschlägen der deutschen Ratspräsidentschaft für einen Finanzkompromiss zuzustimmen. Doch die wehren sich heftig gegen jeden Versuch, ihnen den schwarzen Peter für mögliche Verzögerungen bei der Auszahlung der Hilfsgelder zuzustecken. Trotzdem legte Scholz heute nach dem Gespräch mit seinen Amtskollegen noch einmal nach.
Die Mitgliedstaaten brauchen möglichst bald ihr Geld. Deshalb sollten wir sehen, dass wir alles dieses Jahr fertig kriegen, damit das Geld auch nächstes Jahr fließen kann.
Die pandemiebedingte Wirtschaftskrise wird auch ihre Spuren in den Bankbilanzen hinterlassen. Ein weiteres Thema, mit dem sich der ECOFIN-Rat heute beschäftigte. Der Umfang der faulen Kredite in den Büchern der Geldhäuser wird wachsen. Wie stark, das weiß noch niemand. Die Auswirkungen jedoch scheinen klar zu sein. Valdis Dombrovskis.
Banks' balance sheets could remain impaired for a longer time. That would reduce their ability to lend to the real economy and therefore undermine the economic recovery.
Die Bankbilanzen könnten für längere Zeit beeinträchtigt sein, was die Kreditvergabe an die Realwirtschaft vermindern und die Erholung der Wirtschaft verlangsamen werde. Die EU will gegensteuern mit einer beschleunigten Umsetzung ihres Aktionsplans zum Abbau fauler Kredite. Die Finanzminister haben außerdem eine politische Verständigung über einen verstärkten Kampf gegen die Geldwäsche erzielt. Im Lauf des nächsten Jahres wird die EU-Kommission Gesetze ausarbeiten, mit denen die nationalen Regelungen harmonisiert und die Verdachtsmeldestellen der Mitgliedstaaten miteinander vernetzt werden. Und schließlich hat Olaf Scholz das Ziel ausgegeben, bis zum Ende der deutschen Ratspräsidentschaft eine Vereinbarung über die Besteuerung von Geschäften auf digitalen Plattformen zu erzielen.
Wir wollen also der Steuerhinterziehung auf digitalen Plattformen einen Riegel vorschieben. Es geht um mehr Steuergerechtigkeit und einen fairen Wettbewerb.
Ziel ist es, dass die Betreiber von Plattformen wie etwa Airbnb die Umsätze ihrer User an die Finanzbehörden melden.
Bevor wir jetzt gleich auf die deutsche Börse schauen, noch ein kurzer Blick nach Shanghai und Hongkong. Dort sollte morgen der größte Börsengang stattfinden, den es jemals gegeben hat. Die Fintech-Firma Antech, um die geht es. Sie betreibt Alipay, das ist eine App, mit der sehr viele Chinesen bezahlen. Jetzt haben die chinesischen Aufsichtsbehörden den Börsengang überraschend abgeblasen. Warum? Steffen Wurzel.
Offiziell spricht das chinesische Finanztech-Unternehmen Ant von einer freiwilligen Verschiebung des Rekordbörsengangs. Aber es ist ganz offensichtlich, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Es gab offenbar Streit zwischen dem Management von Ant und den chinesischen Finanzaufsichtsbehörden. Am Montag hatten die staatlich kontrollierte Zentralbank Chinas und andere Behörden diverse Führungskräfte von Ant vorgeladen. Nach Medienberichten machten die staatlichen Kontrolleure dem Ant-Management klar, ihr, Ant, seid zwar ein aufstrebendes und erfolgreiches, milliardenschweres Fintech-Unternehmen, das den chinesischen Finanzsektor revolutionieren will, aber auch für euch gelten die staatlich-chinesischen Finanzkontrollregeln. Die Regeln also, die auch traditionelle Banken und Versicherungen in der Volksrepublik einhalten müssen. Wenige Tage zuvor hatte der Ant-Gründer und Multimilliardär Jack Ma mit einer Rede auf einer Finanzkonferenz in Shanghai für Aufsehen gesorgt. In der Rede hatte er sinngemäß gesagt, die bisherigen Finanzregeln in China seien veraltet und überkommen. Die Zukunft dürfe nicht mit Methoden von gestern reguliert werden, hatte Ma gesagt. Aussagen wie diese haben die chinesische Staats- und Parteiführung nach Ansicht vieler Analysten offensichtlich so sehr verärgert, dass der Ant-Börsengang auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Viele Analysten sagen heute außerdem, selbst Jack Ma, also einer der erfolgreichsten, angesehensten und reichsten Männer Chinas, kann es sich nicht leisten, die Wirtschaftsregeln der kommunistischen Führung öffentlich zu kritisieren. Mit einem Volumen von rund 30 Milliarden Euro sollte der Ant-Börsengang morgen der größte der Wirtschaftsgeschichte werden.
Und von dem Wirtschaftseklat in China kommen wir zu einem möglichen Eklat in den USA, in den Battleground-Staaten. Wir haben es jetzt oft gehört. Liefern sich Trump und Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Was löst das an den Börsen aus? Das fragen wir Dorothee Holz in Frankfurt. Frau Holz, wir reden seit Tagen darüber, dass die Finanzmärkte Klarheit wollen, dass sie sich ein eindeutiges Ergebnis wünschen. Genau das haben sie jetzt nicht bekommen. Trotzdem steigt der DAX, und zwar deutlich. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Das fällt selbst gestandenen Ökonomen schwer, das zu erklären, dass ja tatsächlich ganz anders gekommen ist als erhofft. Aber die Börsen haben die Fähigkeit, sich schnell auf neue Gegebenheiten einzustellen. Das mag eine Erklärung sein. Mit beiden verbindet man mehr Verlässlichkeit, ein gigantisches Konjunkturprogramm, aber auch strengere Zügel gegenüber Unternehmen. Trump steht für Chaos, für Handelskonflikte, aber auch für Steuersenkungen und Deregulierung. Und die Märkte rechnen sich dann aus, bei welchem Kandidaten unterm Strich mehr rauskommt. Aber es ist nur eine Moment. Aufnahme, wenn es in den USA hart auf hart kommt, das Ganze vor Gerichten ausgetragen wird, sogar Gewalt ins Spiel kommt, dann dürfte es mit der guten Stimmung an den Börsen vorbei sein. Der DAX schwankte auf jeden Fall heftig. Heute Morgen gab es ein Minus von 2%. Am Schluss steht jetzt ein Plus von 1,9% an der Börsentafel. Der DAX steigt auf 12.318 Punkte.
Ist die Stimmung an den US-Börsen ähnlich gut?
Ja, die ist sogar noch besser. Dort an der Technologiebörse Nasdaq geht es um fast 4% hoch. Da wünscht man sich ganz klar einen Wahlsieger Trump, weil gerade Tech-Konzerne von den Steuersenkungen massiv profitieren.
Ist das in Deutschland auch so, dass einige Konzerne lieber Trump wollen?
Also einen kann man auf jeden Fall herauspicken, der Dialysespezialist Fresenius Medical Care, der profitiert von mehr Geld bei Dialyse. Das gab es just am Montag und dort hat Fresenius Medical Care wirklich ein starkes Standbein. Die Aktien heben um 6,5% ab.
Dann gucken wir zum Schluss noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro, der schwankt heute auch heftig hin und her, hält sich jetzt knapp über der Marke von $1,17. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne, die sind gesucht. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf -0,65% und der Goldkurs, der schwächelt etwas. Gold notiert bei $1,901.
Danke, Dorothee Holz nach Frankfurt. Wie die Schriftstellerin Felicitas Hoppe auf die US-Wahl schaut, das hören Sie gleich bei Kultur heute mit meiner Kollegin Enne Seidel. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke für Ihr Interesse.